Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass es in Bauverträgen ja nicht immer ganz so reibungslos läuft. Es gibt immer mal wieder Mängel, die während der Baumaßnahme auftauchen, die ja vielleicht für Streitigkeiten sorgen. Aber leider gibt es auch Mängel, die nach Abnahme auftauchen, die sich nach der Abnahme der Bauleistung zeigen. Und wir haben schon mal ganz allgemein über das Thema Abnahme gesprochen. Wir haben schon mal über Mängel gesprochen. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema dieser Mängelrechte beschäftigen. Welche Ansprüche, welche Möglichkeiten hat ein Auftraggeber, wenn er nach der Abnahme feststellt, hoppla, das Bauwerk, das Gebäude, was immer es auch ist, weist Mängel auf. Da wollen wir heute mal anfangen und ich sage schon mal, wo wir uns da heute in der VBB bewegen werden. Es ist auf jeden Fall mal der Paragraph 13 mit der Überschrift Mängelansprüche. Und dann würde ich gleich mal eine erste Frage vielleicht an dich stellen, Roman. Was ist so der klassische Anspruch, der uns Juristen einfällt, wenn es um Mängel nach Abnahme geht?
Naja, wie bei allen Mängeln möchte ich natürlich als allererstes, dass der abgestellt wird, also sprich, dass der beseitigt wird. Das ist auch tatsächlich im 13 Absatz 5 das allererste, was ich vor allen anderen Mängelansprüchen tun muss. Ich muss verlangen, dass der Mangel beseitigt wird. Sagt so ganz klar der 13 Absatz 5 Nummer 1 Satz 1. Der Auftragnehmer, also der Bauunternehmer, ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistungen zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Bedeutet, sehe ich einen Mangel, dann muss ich den ganz salopp rügen. Ich muss noch nicht mal eine Frist setzen. Ich muss nur erst einmal rügen, um damit die eventuell folgende weitere Frist auszulösen, also die Verlängerung der Verjährung. Das heißt, ich stoppe damit erst einmal den Zeitdruck. Und ich begründe damit die Pflicht des Auftragnehmers, den Mangel, den ich identifiziert habe, zu beseitigen.
Vielleicht ganz wichtig der Hinweis oder die Frage, was für eine Frist ist damit gemeint, wenn man das so hört, wenn man das so liest. Welche Frist ist da relevant bei Absatz 5? Da ist gemeint die Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Also nicht zu verwechseln mit einer Frist, die man als Auftraggeber zu setzen hat. Und da ist tatsächlich jetzt erstmal gemeint, die Verjährungsfrist.
Richtig, das darf man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Wir haben ja ganz normal im VOB-Vertrag, wie für alle Ansprüche, auch Fristen und Verjährungsfristen für Ansprüche geregelt. Beim VOB-Vertrag sind es üblicherweise 4 Jahre. Das findet sich im 13 Absatz 4 Nummer 1 Satz 1. Wenn man nichts anderes vereinbart hat und wenn es sich nicht um spezielle Anlagenteile handelt. Und innerhalb dieser Frist habe ich einen Anspruch darauf, Mängel beseitigen zu lassen, wenn ich sie rechtzeitig entdecke und rüge. Und das dann eben auch verlange vom Auftragnehmer.
Und eine ganz wichtige Besonderheit, die wir jetzt gerade so nebenbei mit angesprochen haben, ist natürlich der Umstand, dass wenn ich den Mangel rüge, damit automatisch wieder eine zusätzliche Frist von 2 Jahren draufkommt. Das ist natürlich nur relevant, wenn die normale Verjährungsfrist kürzer wäre als diese 2 Jahre, aber ich kann mich eben, auch wenn es am Schluss knapp wird, alleine durch eine Mängelrüge wieder in 2 neue Jahre reinretten. Das ist eine ganz große Besonderheit im VOBB-Vertrag, die man so im BGB nicht kennt. Dort ist es dann so, wenn die Gewährleistungsfrist kurz vor Ablauf steht, dann muss ich verjährungshemmende Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel eine Klage einreichen, Verjährungsverzicht erwirken oder Ähnliches. Und da ist die VOBB an der Stelle sehr, sehr auftraggeberfreundlich, weil der Auftraggeber eben nur diese Rüge rausschicken muss und nichts weiter notwendig ist, um die Frist zu retten.
Ja, wie sieht so eine Rüge aus üblicherweise? Das heißt, normalerweise bezeichne ich erstmal das Symptom, das sich mir zeigt. Jetzt sind wir beim Stichwort Symptomrechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwelche Mutmaßungen über vielleicht bestehende Ursachen eines Mangels darzulegen, sondern es geht zunächst mal darum, das zu schildern, was sich tatsächlich dem Auftraggeber vor Ort zeigt. Also es zeigt sich eine Undichtigkeit, eine Stelle an der Wand ist feucht, es tropft irgendwo runter. runter. So diese Dinge müssen geschildert werden. Es geht nicht darum, jetzt hier schon zu überlegen, ob vielleicht da ein undichtes Rohr irgendwo die Ursache sein könnte oder Gott weiß was, sondern es ist zunächst mal nur diese ja ganz objektiv festzustellende Erscheinung, die sich bietet, darzulegen. Und durch diese Rüge, wenn ich sie dann eben verschickt habe, würde ich im Zweifel auch so eine Fristverlängerung herbeiführen können. Was ist denn die Gefahr? Weil das ist schon was immer wieder auch bei Schulungen, bei Seminaren gefragt wird. Was ist denn die Gefahr, wenn ich jetzt so einen Mangel tatsächlich beschreibe und gleichzeitig noch Ursachenforschung betreibe? Also wo ist da das Problem?
Naja, ich schränke damit die Mängelrüge ein. Ich erinnere mich an ein Urteil, wir packen es gerne in die Shownotes. Es ging um Lichtschächte und in der Rüge wurde ziemlich wortwörtlich gerügt, es dringt Wasser über den Lichtschacht ins Gebäude ein, weil das Gefälle falsch ausgebildet ist. Das war alles sehr knapp vor der Verjährung. Der Auftragnehmer kam, hat sich's angesehen, hat das Gefälle nachgebessert. Die Verjährung ist eingetreten, nach Nachbesserung. Und dann stellte sich heraus, es dringt weiter Feuchtigkeit ein. Die Ursache war aber nicht das Gefälle im Lichtschacht, sondern die Ursache war die Abdichtung. Durch die Beschränkung der Rüge auf das Gefälle ist, was die Abdichtung angeht, in der Zwischenzeit Verjährung eingetreten. Und hätte hier der Bauherr nur gerügt, es dringt Wasser durch den Lichtschacht ein, hätte das vollkommen gereicht, um sowohl die Ursache Gefälle als auch die Ursache Abdichtung zu rügen. Es wäre keine Verjährung eingetreten, es wäre der Mangel gleich welcher Ursache damit gerügt worden. Und der Bauherr wäre viel, viel besser gestanden. Das heißt, ich sage in meinen Schulungen immer, schaltet alle euren ingenieurtechnischen Verstand aus und beschreibt Mängel wie Laien. Nur das, was ihr sehen und fühlen könnt. Das reicht vollkommen. Die Lage beschreiben, natürlich nicht einfach sagen, irgendwo ist irgendwas nass, aber im Keller, vorm Kellerfenster, am Lichtschacht ist es nass. Bei jedem Starkregenereignis.
Deswegen sind Auftraggeber auch gut beraten, gerade dann, wenn mehrere Auftragnehmer an dem Bauwerk tätig waren, auch alle potenziellen Verursacher gleichermaßen zu rügen, wenn Unsicherheit besteht. Also das Beispiel Wasser in der Wand ist da ja wirklich prädestiniert, denn ob das Wasser jetzt aus einem tropfenden Rohr in der Wand kommt, ob das vom Dach oben eindringt, ob vielleicht von unten Wasser hochgezogen wird, über die Dämmung am Gebäude oder ähnliches, da gibt es vielfältige Gründe.
Ich erinnere mich da an schöne Kondensatbildung in einem Museum. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo das war. An einem Dachfenster. Ist auch überraschend.
Ja, und deswegen ist es dann meistens oder häufig sinnvoll, sämtliche in Betracht kommende Auftragnehmer gleichermaßen zu rügen, auch wenn die sich natürlich nicht freuen und im Zweifel dann mit dem Finger aufeinander zeigen, aber um die Mängelrechte zu sichern, gerade dann, wenn die Verjährung droht, ist das das Stilmittel. Und der zweite Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen sollten, ist, grundsätzlich muss ich Mängel natürlich so konkret wie möglich beschreiben. Das heißt, wenn ich weiß, an irgendeiner bestimmten Stelle ist es nass, dann sollte ich sagen, welcher Raum, am besten ein Foto beilegen und das Ganze sehr genau dokumentieren. Wenn ich aber den Verdacht habe, dass der Mangel vielleicht auch ein grundsätzliches Thema ist, sollte ich es am sicherheitshalber auch reinschreiben, weil auch das kann irgendwann ein Problem werden, wenn ich nur eine einzelne Stelle benenne und dann vielleicht der Mangel sehr räumlich konkret ist, kann es auch wieder schwierig werden, wenn an anderen Stellen Ähnliches auftritt. Dann ist man auch da sicherer, wenn man ja schon mal in Frage gestellt hat, dass vielleicht insgesamt eine Art der Arbeiten ordentlich gemacht wurde. Es muss halt zum jeweiligen Mangel passen. Also wenn ein Türgriff knarzt und die anderen nicht, dann macht es keinen Sinn, alle Türgriffe zu bemängeln, wenn ich natürlich 1000 Türgriffe habe und von den ersten 20 knarzen bereits 5, dann kann ich mir es vielleicht sparen, die anderen 980 noch anzugucken.
Kehren wir mal zurück zur VOBB, zu Absatz 5. Wir haben uns jetzt über Nummer 1 unterhalten. Das ist ja dieser Grundsatz. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist, der Verjährungsfrist, schriftlich verlangt. Der Idealfall also, ich verlange das, ich schicke eine Mängelrüge raus und mein Auftragnehmer fängt an, den Mangel zu beseitigen. Jetzt ist aber natürlich nicht alles immer nur so schön rosarot, wie man sich's vielleicht wünschen würde. Es gibt ja auch Fälle, wo eben einfach nichts passiert. Und da hilft uns dann die Ziffer 2 weiter. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen. Eigentlich eine relativ klare Formulierung und ich glaube, eins ist mal ganz wichtig, Es reicht hier tatsächlich eine einzige Fristsetzung. Hier geht es also nicht um irgendwelche Nachfristsetzungen, um irgendwelche weiteren Aufforderungen, die notwendig sind. Es geht zunächst mal nur um die eine Frist, die ich setze, aber ich schränke gleich ein. Ich muss dann aber, wenn die Frist abgelaufen ist, relativ schnell reagieren mit der Ersatzvornahme. Oder siehst du da ein Problem, wenn man länger warten würde nach Ablauf einer solchen Frist, ähnlich wie bei einer Kündigung, wo es ja auch heißt, wenn eine Frist gesetzt wird, dann bitte gleich handeln? Oder ist es hier eher unproblematisch, Roman?
Also ich würde schon dazu raten, möglichst bald nach Fristablauf zu reagieren, schon allein aus der Zeitnot heraus. Man muss sich ja überlegen, ich habe ab meiner Rüge mindestens 2 Jahre Zeit, das klingt jetzt erstmal viel. Wenn das aber ein Mangel mit komplexer Ursache ist, dann ist da schnell mal ein Jahr drüber diskutiert, ob und wie und ob überhaupt dieser Mangel vom Auftragnehmer beseitigt werden muss. Oder ob das nicht was ganz anderes war, oder ob das Fehlbedienung war, oder sonstige Schäden, oder ein ganz anderes Gewerk ursächlich ist. Da ist schnell mal ein Jahr rumgegangen. Und dann muss ich, wenn es dann wirklich scheitert und ich so weit gehe, dass ich hier in die Ersatzvornahme gehen möchte, dann muss ich ja die Leistung auch noch beschaffen. Und dafür muss ich sie beschreiben. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal einen, ich nenne es mal Sanierungs-LV, eine Ersatzvornahme-LV. Das muss ich ja von irgendjemandem erstellen lassen. Schon allein deshalb würde ich jedem raten, hier nicht rumzutrödeln, sondern es wirklich ernst zu meinen. Und zum anderen, wenn ich natürlich eine solche Frist setze und weiter in Verhandlungen und Diskussionen stehe mit meinem Auftragnehmer und mich weiter auf Vorschläge von ihm einlasse und ihm näher trete, laufe ich Gefahr, mich hinterher an diese Frist nicht mehr, oder andersrum, diese Frist nicht mehr aufrechterhalten zu können. Ich habe mich dann davon distanziert, ich lasse mich weiter darauf ein, dass der Auftragnehmer, ich sag mal, es weiter versucht oder zumindest sich mit mir annähert. Und dann tue ich mir argumentativ natürlich sehr schwer zu sagen, na gut, jetzt reicht's, jetzt gehe ich in die Ersatzvornahme. Ist aber unschädlich, selbst wenn ich das mal gemacht habe. Und es mir dann passiert, dass ich sage, jetzt reicht's wirklich. Also was der mir alles hier vorstümpert und vorschlägt, das muss ich mir nicht bieten lassen. Dann kann ich ja problemlos tatsächlich nochmal eine Frist setzen. Das macht ja die vorherige Frist nicht unschädlich oder andersrum. Es ist unschädlich gegenüber der vorherigen Frist. Ich verbrauche quasi meine Fristsetzung nicht. Dadurch, dass ich es einmal getan habe, es muss nur jedes Mal angemessen sein. Also ich sag mal, mindestens naturgesetzlich möglich und den Umständen nach angebracht.
Was ich dann ergänzend dazu kommt, ist noch ein anderer Aspekt. Wie du gerade sagst, die Frist muss angemessen sein. Wir haben ja die Thematik, dass unter Umständen erst Jahre später bei Gericht dann ein Gutachter uns mitteilen wird, was denn wirklich die angemessene Frist war. Und wenn jemand dort, ja, sage ich mal, sehr kurze Fristen setzt, dann kann es manchmal auch sinnvoll sein, nach Ablauf der vermeintlich angemessenen Frist noch ein paar Tage, vielleicht auch 1-2 Wochen zu warten, um noch ein bisschen Luft rauszuschinden, weil für den Fall, dass die Frist unangemessen gewesen wäre, hätte sie dann nämlich eine angemessene Frist in Gang gesetzt, wie lang auch immer die dann sein mag. Und dadurch kann man dann auch die Rechtsfolgen vielleicht doch noch mal etwas besser einfangen, weil eine 2-wöchig gesetzte Frist, die in Wirklichkeit hätte 3 Wochen dauern müssen, dann unproblematisch ist, wenn ich erst nach 3,5 Wochen in die Ersatzvornahme gehe. Aber da würde ich generell dazu raten, lieber die angemessene Frist etwas üppiger zu setzen und, wie du es dann beschreibst, Roman, danach konsequent zu agieren, als andersrum sehr viel Druck mit Fristen aufbauen zu wollen, von denen ich selbst weiß, dass sie vielleicht nicht halten, und danach in dieser rechtsunsicheren Lage dann noch fortzuwarten, vielleicht mich widersprüchlich zu verhalten, das ist im Zweifel eher ungeschickt. Aber es ist ein komplexes Zusammenspiel beider Fristen und da sollte man sich genau überlegen, wie man die Sache angeht.
Eine weitere Frage, die immer mal wieder auftaucht bei dieser Thematik ist, wen darf ich da eigentlich beauftragen? Darf ich da x-beliebig irgendein Unternehmen mir suchen? Ist der Preis völlig egal, der dann verlangt wird von dem Unternehmen, das die Ersatzvornahme durchführt? Muss ich vielleicht sogar nochmal in irgendeiner Form ein Vergabeverfahren anstrengen? All diese Fragen sind bei mir schon mal aufgetaucht. Wie ist da vielleicht kurz gesagt die Rechtslage?
Eigentlich ganz einfach. Das, was jeder private Bauherr auch tun würde. Ich suche mir einen zuverlässigen Unternehmer, der nicht vollkommen unwirtschaftlich ist und immer irgendwelche absurden Preise aufruft, und beauftrage ihn mit allem, was erforderlich ist. Ein Vergabeverfahren ist jetzt für die Frage der Kosten der Ersatzvornahme nicht erforderlich. Aber Achtung, für öffentliche Bauherren gilt natürlich trotzdem Vergaberecht. Die müssen es aus Haushaltsrecht trotzdem einhalten. Wenn ich tatsächlich mal über dem Schwellenwert wäre, was jetzt bei Bauleistungen hoffentlich selten vorkommt, aber ich könnte es mir mal bei Ingenieurbauwerken vorstellen, dann habe ich allein deshalb womöglich auch ein Vergabeverfahren.
Ich überspitze das, was du gesagt hast, mal, um es vielleicht noch deutlicher zu machen. Das heißt also, das Unternehmen, das den Mangel produziert hat, kann sich als unser Auftragnehmer in dem Vertragsfeld, in dem der Mangel geltend gemacht wird, also nicht beschweren im Zweifel, wenn kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde, kann sich aber potenziell als Bieter in einem nicht durchgeführten Vergabeverfahren vergaberechtlich darüber beklagen, dass es nicht die Möglichkeit bekommen hat, diesen Mangel selbst beseitigen zu dürfen, was dann auch wieder ein bisschen makaber wird, weil man hätte ja innerhalb der Frist ohnehin Zeit gehabt, das Ganze zu tun, nur mit dem Unterschied, dass man in einem Fall vermeintlich das Ganze kostenlos tun würde und im anderen in einen neuen Vertrag rein möchte, was dann aber auch ein bisschen merkwürdig wird, was ja dann nur inhaltlich interessant sein kann, wenn es nicht wirklich ein Mangel war. Aber ich wollte damit nur das Ganze mal ein bisschen auf die Spitze treiben, um den Unterschied zwischen Vergabe- und Vertragsrecht zu zeigen. Und ich glaube, dieses absurde Beispiel zeigt es ganz gut, dass wir eben vertraglich zu Sachen nicht verpflichtet sind, zu denen wir als öffentlicher Auftraggeber intern übers Vergaberecht gebunden werden.
Ja, jetzt haben wir mal so ziemlich alles abgegrast, was beim Thema Ersatzvornahme nach Abnahme eine Rolle spielen kann, Mängelbeseitigung nach Abnahme ein Thema, aber es kann auch mal ein Thema sein, nicht den Mangel zu beseitigen, sondern eher in Richtung Minderung zu gehen. Da muss man auch unterscheiden zwischen der Minderung, so wie sie in der VBB steht, und vielleicht einer Vereinbarung, einer Preisminderung, die man auch davon unabhängig irgendwo vereinbaren kann. Das ist ein Thema, mit dem würden wir uns in einer der nächsten Folgen mal ausführlicher beschäftigen, weil es eben auch da in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten gibt und wir vielleicht auch ein paar Tipps geben können für den Praktiker, für die Praktikerin, wie man damit am besten umgeht. Das war es jedenfalls für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.